Herzlich willkommen bei Großes B, dem Podcast von der B-Community für die B-Community. Ich bin Paula und wieder dabei ist auch mein Co-Host Chris.
Hallo zusammen, hier ist Chris. Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Großes B. Und unser Gast heute ist Marco.
Aber erstmal will ich sagen, worum es überhaupt geht, denn diese Folge kam sehr spontan zustande, ist aber umso spannender das Thema. Und zwar ist heute der 6. Juni der Sehbehindertentag oder Tag der Sehbehinderten, ein Aktionstag, um auf die Situation und Belange von blinden und sehbehinderten Menschen aufmerksam zu machen. Und als B-Berlin-Verein dachten wir uns, warum sollten wir nur über reine B-Themen immer informieren, warum nicht auch mal über was anderes, beziehungsweise über die Überschneidung. Und das fand ich deswegen auch sehr spannend, weil ich den Eindruck habe, das Thema Mehrfachdiskriminierung oder auch Intersektionalität kommt immer mehr bei den Leuten an. Aber man findet doch zum Thema B in Zusammenhang mit anderen Bereichen relativ wenig. Verglichen jetzt zum Beispiel, wenn man danach sucht, was ist eigentlich Überschneidung von Rassismus und Sexismus und was für Diskriminierungserfahrungen machen da Menschen. Und dann dachte ich mir, ist doch super, dass wir mal dieses Thema angehen und da mal was ändern. Und da haben wir auch einen Gast, nämlich Marco. Und jetzt kannst du dich sehr gern vorstellen.
Ja, hallo, liebe Hörer. Ich bin der Marco. Ich wohne in Hamburg, bin 48 Jahre alt, von Geburt an blind, auch schon ganz lange in der Queer-Community tätig. Beziehungsweise tätig, also Mitglied, sagen wir es mal so, weil ich mit 19 mein erstes Coming-out und mit Anfang 30 mein zweites Coming-out hatte. Da können wir dann später gerne noch drauf eingehen. Ja, und ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, und wir freuen uns, dass du dabei bist. Meine erste Frage an dich wäre, du hast ja jetzt schon gesagt, du bist irgendwie in der queeren Community aktiv, schon lange. Wie bist du denn genau jetzt zum Beispiel auch in der Bi- und in der Queer-Community involviert? Also aktivistisch, von welchen Räumen und Angeboten machst du so Gebrauch?
Natürlich im Moment durch die Corona-Pandemie so gut wie gar nicht, außer natürlich Online-Aktivitäten hier und da, dass ich mich in Foren beteilige oder auch mal Fragen beantworte, Kontakt zu Freunden halte und so weiter. Und früher, also in den 90ern, war ich sehr viel auf CSDs aktiv, habe auch beim damals schwul-lesbischen Radio in Hamburg, dem Pink Channel, mitgemacht, teilweise mit eigenen Beiträgen oder als Interviewpartner. Und habe damals schon so ein bisschen sogenannte Awareness gemacht für so das Thema Blindheit und ja, schwul sein, lesbisch sein kam dann auch dazu und da gab es dann auch schon die ersten Kontakte zu anderen, zu Bisexuellen. Und ja, das hat dann irgendwie zwischendurch ein bisschen geruht und jetzt vor ein paar Jahren durch eine Bekanntschaft mit dem Frank hier aus Hamburg bin ich dazu wieder ein bisschen mehr gekommen, habe dann vor ein paar Jahren auch nach längerer Pause mal wieder bei einem CSD mitgemacht, am Stand betreut und Fragen beantwortet und Leuten Flyer in die Hand gedrückt und so weiter, also sowas in der Form. Und auch in unregelmäßigen Abständen am Stammtisch hier in Hamburg teilgenommen, von den Bee and Friends.
Cool, wirst du dann auch im September beim B-Plus Pride dabei sein?
Werde ich dieses Jahr mal wieder versuchen. Letztes Jahr hat es nicht hingehauen. Ich werde es versuchen, je nachdem, wie es auch mein Gesundheitszustand zulässt, der im Moment ein bisschen angegriffen ist. Und ich hoffe einfach mal, dass bis dahin auch so auch der Rest, so dass man auch an solche Veranstaltungen dann immer noch und wieder durchführen kann, dass die Situation der Pandemie dann auch so ist und so weiter. Das muss man im Moment ja alles mit so einem großen Fragezeichen versehen.
Ja.
Aber Lust hätte ich schon drauf, ja, auf jeden Fall.
Also was du ja schon so ein bisschen angesprochen hast, dass du ja auch Awareness gemacht hast zum Thema Blindheit dann in der queeren Community, da fände ich es ja allgemein so spannend, wie hast du denn diese Räume erlebt oder wie barrierearm sind sie oder eben nicht?
Ja, also das Problem eines blinden, queeren Menschen ist ja erstmal überhaupt Kontakte zu finden zu anderen queeren Menschen. Das war damals noch viel schwieriger als heute. Heute ist im Grunde schon jeder junge, blinde Mensch im Internet und hat auch leichten Zugang dazu, dank iPhone, dank auch Android-Handys oder ganz normal Computern, sowohl Windows als auch Mac. Das spielt da sogar keine Rolle mehr. Und damals war das alles noch viel schwieriger. In den 90ern gab es hauptsächlich Zeitschriften und Zeitungen, ne, und so weiter, die dann für Blinde nicht zugänglich waren, weil sie natürlich in Normalschrift verfasst waren. Und auch Plakate waren für uns nicht zugänglich. Das heißt, auch irgendwelche Aushänge oder so nicht, so an Uni, schwarzen Brettern oder ähnliches. Und es war für mich schon früh klar, dass ich hauptsächlich über Online-Medien da Zugang zu finden könnte. Und das hat sich, und über ganz am Anfang auch übers Radio, ne, über den offenen Kanal Hamburg, über Pink Channel damals. Das war für mich ganz klar die Eintrittskarte dafür. Ne? Das Internet gab es in der Form ja noch fast noch gar nicht, sondern damals lief das alles noch über Modems mit sogenannten Mailboxen oder Bulletin Board Systems, die sich gegenseitig angerufen und Nachrichten ausgetauscht haben. Und da gab es dann sogar eine deutschlandweite Vernetzung von Betreibern schwul-lesbischer, teilweise auch bisexueller Mailboxen und so weiter. Also gab es da durchaus schon erste Vernetzungen, und das habe ich sehr rege genutzt, weil natürlich das für mich wesentlich besser lesbar war als irgendwelche Zeitschriften, die ich mir am Kiosk hätte kaufen können, weil ich immer jemanden gebraucht hätte, der mir die Inhalte vorliest. Das heißt, als blinder Mensch musst du dich, wenn du sowas brauchst, im Grunde schon ganz früh jemandem gegenüber outen, wenn du vielleicht sogar selber noch gar nicht weißt, ob du schwul, lesbisch, bi, pan, wie auch immer bist.
Ja.
Und das ist also eben eine ganz andere Geschichte. So, gerade als junger Mensch, ich war damals, als ich mich 1992 geoutet habe, war ich 19. Ja, es war tatsächlich damals schon so, dass ich über einen Freund, von dem ich wusste, dass er schwul ist, den Kontakt zu diesen Mailbox-Systemen, zu den Betreibern und so weiter bekam, auch die erste Software auf meinem Computer damals und so weiter, mit der ich dann den Zugang hatte und so. Und so bin ich da reingekommen. Und darüber ergaben sich dann auch Treffen, natürlich persönlicher Natur, Stammtische gab es damals schon in verschiedenen schwulen Kneipen. Aber auch da muss man ja wissen, wo die sind, oder jemanden fragen, dem man vertraut, damit man da überhaupt hinfindet. Als Blinder steht das ja auch nicht ganz groß in Blindenschrift draußen dran, hier ist eine schwule Kneipe.
Ja. So, ne?
Und das ist im Grunde heute nicht viel anders. Klar, weil die Informationen sind heute viel besser verfügbar. Also junge, queere Menschen kommen zum Glück viel leichter an die Infos ran. Die können bei Google entsprechende Begriffe eingeben und finden dann die Informationen, wo sich zum Beispiel die Bi und Fans Hamburg treffen oder sowas. Ne? Also wenn man Bisexualität oder bisexuell Hamburg oder ähnliches eingibt, dann findet man das ja. Ne? Also ich gehe jetzt von Hamburg aus, Berlin genauso.
Ne? Ja.
Also Bi Berlin ist ja sehr einfach zu finden, und da gibt es dann ja die Infos, wo ihr euch trefft und was ihr macht und so weiter.
Was mich da zum Beispiel interessiert, weil im Gegensatz zu LGBT-Themen sind ja generell recht nischig, oder auch die Infos, wo was ist, aber Bisexualität dann nochmal gesondert. Hast du da für dich einen Unterschied gemerkt? Oder du hast jetzt ein paar Sachen aufgezählt, wo das ja gut funktioniert, wo eben online ja man das findet? Oder ist das gleich gut oder schlecht zu finden gewesen?
Es ist natürlich insofern es ist im Grunde alles ähnlich. Also die Informationen sind schon verfügbar und so weiter. Und sobald sie in Textform da sind, sind sie auch gut für uns lesbar. Wenn man jetzt Informationen nur über ein Bild kommuniziert, ist es schon schwieriger, weil da gibt Möglichkeiten, bestimmte Bilder auch durch eine Texterkennung zu jagen. Dann kriegt man hoffentlich die Textinformationen raus. Aber das ist nicht immer der Fall, je nachdem, was auch sonst noch auf dem Bild drauf ist. Also wenn eben zu den Bildern, die ja durchaus sein dürfen und auch sein sollen, auch Text zur Verfügung steht, ist das alles sehr gut für uns lesbar. Was ich festgestellt habe, ist, dass es wenig Informationen auf Seiten der Blinden-Selbsthilfe zu queeren Themen gibt. Also da muss man tatsächlich als queerer Mensch, wenn man das merkt oder glaubt oder nicht ganz sicher ist und niemanden kennt. Ich hatte das Glück ja damals, den einen Bekannten, der mein bester Freund schon seit 30 Jahren ist, den zu kennen und zu wissen, dass er schwul ist. Er lebte damals schon sehr offen schwul, er ist ein paar Jahre älter. Und von dem wusste ich das, und über den bin ich dann da rangekommen, ne? Also an die Information. Dem gegenüber habe ich mich dann irgendwann tatsächlich geoutet. Ich will das jetzt wissen und ich will da Kontakte haben und du musst mir jetzt helfen, so, ne? Also so ist das ungefähr gelaufen damals. Aber bei dem wusste ich eben auch, wenn ich mich dem gegenüber oute, passiert nichts Schlimmes. So, das ist ja damals auch immer, und das ist ja auch teilweise heute noch bei einigen familiären Situationen und so weiter immer noch das Problem. Wie reagiert das Umfeld darauf? Also gerade jüngere Leute reagieren da heute zum Glück sehr entspannt meistens. Aber gerade Ältere sind da dann teilweise doch immer noch sehr, sage ich mal, so, fühle ich mich dann so in meine Jugend zurückversetzt, wenn ich das mitkriege. So von denen, die Kämpfe habe ich damals auch ausgefochten. Warum hat sich da in den letzten 30 Jahren nichts geändert? Ne? Also, aber gerade jüngere Menschen sind da zum Glück heute viel entspannter und viel offener, probieren selbst ja auch viel mehr aus, kriege ich so mit, was ich sehr schön finde. Ne? Also es geht nicht irgendwie jeder junge Mensch davon aus, hetero zu sein, sondern die probieren auch gerne mal, von wegen, wie ist das denn mit dem eigenen Geschlecht oder so. Also das kriege ich viel mehr mit als bei meiner Generation noch zum Beispiel. Finde ich sehr schön.
Ja, also ich bin nicht alt genug, um das wirklich einschätzen zu können, aber ich merke das ja bei den heute, also jetzt Teenies ja auch, dass sie da insgesamt offenbar auch mehr Bescheid wissen und offener sind. Das finde ich auf jeden Fall auch.
Und da ist natürlich das Internet selbst als Informationsquelle auch nicht unschuldig dran. Also das ist ja so, dass eben viele Informationen zu queeren Themen durch auch Magazine wie queer.de oder verschiedene andere tatsächlich verfügbar sind.
Ach, was ich fragen wollte ist, weil wir reden ja auch immer über, was gibt es überhaupt für Bi-Sachen, und da reden wir ja quasi in jeder Folge fast drüber. Deswegen wollte ich vorher fragen, was gibt es denn in Hamburg überhaupt? Also damit wir hier auch mal, du hast ja gesagt, du bist da bei ein paar Sachen dabei, wie dem Stammtisch und so weiter, aber kannst du kurz noch sagen, was es überhaupt für Angebote gibt in Hamburg?
Gerade im Bereich Bi kenne ich im Grunde nur tatsächlich das Angebot der Bi and Friends Hamburg. Ne? Und da gibt es eben zu Nicht-Corona-Zeiten gab es zweimal im Monat einen Stammtisch, einen festen immer am ersten Samstag und einen, der auch öfter mal die Locations gewechselt hat, immer am dritten Donnerstag. Ob das jetzt nach dem Ende der Pandemie und bei den weiteren Lockerungen wieder aufgenommen wird, zumindest der feste Stammtisch am ersten Samstag, das hoffe ich sehr, weil das immer eine sehr nette Runde war, auch teilweise wechselndes Publikum, aber auch einige, die häufiger dabei waren. Viele haben sich in den letzten Monaten oder letzten anderthalb Jahren online so ein-, zweimal im Monat getroffen, so zu einem festen Termin, der dem Stammtisch sehr ähnlich war. Aber das war dann auch immer sehr wechselhaft, wurde immer sehr unterschiedlich angenommen, weil es natürlich nicht dasselbe ist wie der persönliche Austausch bei einem guten Getränk und oder Essen dabei. Ne? Und aber ich hoffe natürlich, dass das alles wieder auflebt und dass es die entsprechenden Locations auch noch gibt, jetzt nach dem Ende der Pandemie, dass die nicht pleite gegangen sind. Das weiß ich im Moment zum Beispiel gar nicht. Ich denke mal, das muss ich alles erst wieder finden, aber das war so mit das Angebot, das ich am meisten so angenommen habe. Diesen Stammtisch und wie gesagt, dann gab es eben ein paar Treffen dann auch zum CSD. Ja, und es gab natürlich dann auch immer so zur Woche der Bisexuellen oder zur Pride-Woche, die in Hamburg dann immer stattfand, auch verschiedene Veranstaltungen jedes Jahr, so Lesungen und Workshops und so weiter, die dann auch immer so sich um die Woche dann halt gedreht haben. Und natürlich dann in den letzten Jahren auch verstärkt und auch verstärkt sichtbar am Ende September, immer zum 23. September, dem Tag der Bisexuellen, natürlich auch in Hamburg Aktionen.
Ich glaube, da ist ja zum Beispiel auch Frank Thies immer sehr aktiv. Der macht ja auch das Bijou, das bisexuelle Journal, ist ja auch Hamburger.
Ja, und den habe ich eben vor ein paar Jahren kennengelernt und über den bin ich dann da auch reingekommen.
Okay. Das war also dieser Frank.
Der Frank, okay, genau.
Den kennen wir ja auch, da können wir ja noch Werbung machen, Paula. Wir waren da ja im neuesten Bijou sogar drin. Wir wurden ja interviewt.
Stimmt, da wurden wir tatsächlich als Podcast kurz vorgestellt und ja, sehr schön. Schaut doch mal rein, wenn ihr eine Bijou in die Hände bekommt. Ja, also ich fand, was du vorhin gesagt hast, mehrere Sachen interessant. Also du hattest zum Beispiel auch erwähnt, dass es bei den Ressourcen für blinde und sehbehinderte Menschen wenig zu queer gibt. Weißt du da Bescheid, ob es da Bestrebungen gibt, das mal zu ändern, dass man, ob es da auch diverser zu gestalten, diese Ressourcen, oder ist das tatsächlich ein Problem?
Es ist tatsächlich ein Problem. Das Problem ist nämlich hauptsächlich, dass es wenig Leute tatsächlich gibt. Und die sind alle sehr weit über das ganze Bundesgebiet verstreut. Denn Blindheit ist zu deutlich über 80% ein Problem des Alters, ne? Also 80% aller Blinden in Deutschland sind 60 oder älter. Viele sind davon natürlich dann auch erst spät erblindet, sei es durch ein Retinitis pigmentosa, Glaukom, manche auch über eine Diabetes, die dann irgendwann ausgebrochen ist und so weiter. Ne? Und es gibt, sage ich mal, relativ wenige junge Blinde überhaupt. Ne? Und heute ist das auch noch weniger als vor 30, 40 Jahren, weil inzwischen auch selbst wenn jemand früh geboren wird und in einem Brutkasten noch einige Zeit verbringen muss und dadurch nicht mehr automatisch blind wird, das gab es früher tatsächlich sehr häufig, dass durch eine zu hohe Sauerstoffzufuhr viele Brutkastenbabys blind geworden sind und so weiter. Und das ist zum Glück irgendwann abgestellt worden, weil die Technik sich eben auch verbessert hat und das eben inzwischen nicht mehr so passiert. Aber dadurch ist es tatsächlich so, dass Blindheit eben zu deutlich über 80% ein Problem des Alters ist. Und natürlich gibt es auch ältere queere Menschen, aber die haben meistens eben das Problem, sie sind schon lange queer, aber sie werden dann irgendwann blind und haben erstmal dann tatsächlich andere Sorgen, nämlich mit ihrer Blindheit klarzukommen, als sich groß um queere Themen zu kümmern, gerade in Verbänden und so weiter. Und ich habe selbst mit Freunden zusammen häufiger mal die Versuche unternommen, Dinge anzustoßen, schon seit Anfang der 90er, indem wir, es gab eine ganze Zeit lang die Rosa Brille, das war eine Zeitschrift, die ein Freund von mir, eben der besagte Andreas, der beste Freund von mir, über ganz lange Jahre auf Tonbandkassette rausgebracht hat. Das war damals das übliche Medium, um Informationen unter Blinden zu verbreiten. Und da haben wir also auch mit queeren Journalistinnen und Journalisten viel zusammengearbeitet, die uns Texte zum Beispiel aus dem Magnus oder aus der Siegessäule oder ähnlichen eingelesen haben, um die dann tatsächlich auch Blinden zugänglich zu machen. Ja, das ist auf unserem Mist gewachsen Mitte der 90er und tatsächlich dann bis über ganz lange Jahre dann auch so verbreitet worden. Da hat dann der Bayerische Blindenbund dann mitgeholfen, indem wir deren Infrastruktur zum Verschicken der Tonbandkassetten nutzen durften. Also es gab da durchaus Zusammenarbeiten, aber das wurde dann tatsächlich irgendwann durchs Internet überholt. Ne? Und gerade die jüngeren Leute haben inzwischen wirklich alle Internetzugang und auch viele Ältere trauen sich daran oder haben das als Sehende angefangen und machen es als Blinde weiter, wenn sie entdecken, dass es eben auch als Blinde möglich ist, weiter im Internet teilzunehmen und so weiter. Da gibt es eben schon viele Möglichkeiten, aber so eine richtige Organisation gibt es nicht. Ich habe auch mal selber eine Gruppe bei Facebook gestartet, die, naja, erst kamen ein paar Leute und dann war es aber auch das Problem, dass eben nicht viel los war. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe, in der nicht viel läuft und so weiter. Einfach weil, ne, wir alle haben alle unsere Informationen. Wir haben auch teilweise so Kontakt untereinander mit ein paar Leuten, die sich gut verstehen und so weiter. Aber das geht dann eben auch über die queeren Themen hinaus. Aber so richtig was organisiert, so gerade bundesweit und natürlich jetzt auch in letzter Zeit durch die Pandemie, ist das alles sehr stark eingeschlummert. Ne? Also das muss jetzt erst auch wieder erwachen. Es gab immer wieder mal Treffen bei verschiedenen CSDs. Hamburg hat sich da so ein bisschen so als einer der Punkte rauskristallisiert, dass die Leute gerne nach Hamburg zum CSD gekommen sind, weil der immer sehr überschaubar gewesen ist und so. Also insofern man sich da auch gut orientieren konnte, an einem gut erreichbaren Platz liegt und so. Aber eben auch, es gab auch immer wieder mal Leute, die sich zum Beispiel in Frankfurt getroffen haben. Der CSD dort ist auch sehr beliebt als Treffpunkt. Ja. Berlin war viel zu groß. Und das kann ich auch nachvollziehen. Also Berlin ist ja ohnehin schon sehr erschlagend, gerade wenn man dort nicht aufgewachsen ist. Also ich persönlich, jedes Mal, wenn ich in Berlin zu Besuch bin, fühle mich von der Stadt schnell überfordert. Und das geht beim CSD nicht anders, weil er eben, sehr groß ist, ne? Und ja,
Oder es
insofern.
gibt fünf CSDs und man weiß nicht, zu wem soll, zu welchem soll man hingehen und wer ist mit wem verfeindet. Nein,
Oder so.
Spaß. Aber auch
Ja.
als Berlinerin finde ich Berliner schlagend. Also. Du hast vorhin erzählt, dass du ja eigentlich zuerst dein Coming Out als schwul hattest und dann auch erst später dein bisexuelles Coming Out. Und da ist natürlich interessant, wie hatte das dann dein Umfeld aufgenommen? Gab es da Vorteile oder war das
Oh ja.
positiv? Okay.
Also es gab beides. Es gab durchaus Leute, die das einfach so akzeptiert haben, ne? Also tatsächliche Freunde, die das einfach so hingenommen haben und sich auch gefreut haben, so von wegen, hey, ist ja super. Und auch gerade andere Bisexuelle sagten so, Mensch, ja Mensch, dann können wir uns ja jetzt noch weiter austauschen und so. Ne? Und es gab aber auch tatsächlich gerade aus meinem schwulen damals Freundeskreis, später dann nicht mehr so, gab es tatsächlich auch Leute, die mir dann vorgeworfen haben, von wegen die schwule Community sei mir nicht mehr gut genug und ich würde mich ja jetzt heteromäßig anpassen, damit ich da schön überall nicht mehr so anecken würde. Oder es gab dann auch Leute, die mich tatsächlich als Verräter an der Sache bezichtigt haben und so weiter. Also die Leute gibt es in meinem Umfeld nicht mehr. Es gab wirklich beides. Es gab aber auch andere Schwule, die das einfach so hingenommen haben. Und einer sagte mir, aber Kinder willst du jetzt nicht auch noch kriegen, oder? Das fände ich jetzt ein bisschen eklig. Also gab es tatsächlich auch solche Reaktionen. Gab es tatsächlich. Ich habe keine Kinder, aber das hat andere Gründe. Aber das ist eben so tatsächlich so gewesen. Ne? Aber ich habe auch dann hinterher tatsächlich auch noch wieder Beziehungen zu Männern gehabt. Ich habe Beziehungen zu Frauen gehabt. Ich bin jetzt seit 10 Jahren mit einer Frau zusammen. Ist aber reiner Zufall. Hätte auch ein Mann sein können. Wir wären genauso glücklich gewesen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich das tatsächlich so gemacht habe, von wegen, ich will jetzt unbedingt heteronormativ leben und mich einpassen oder so. Sondern es war im Grunde von Anfang an so, dass ich mich schon immer für Frauen und Männer. Ich sage das jetzt mal erst einmal so, weil ich das damals tatsächlich so, ne, also damals gab es sogar, ich glaube, den Begriff Cis-Mann, Cis-Frau so noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob es den damals schon gab, aber jedenfalls haben wir das damals auch gar nicht so benannt, sondern für mich war tatsächlich, hieß bisexuell tatsächlich damals, ich interessiere mich sexuell für Männer und für Frauen. Und bei mir in diesem Fall auch, ne, beziehungsmäßig Männer und Frauen. Ne? Also richtig so. Und so
Ja,
weiter. Also einfach auch, weil es gab in meinem Umfeld damals keine transsexuellen Menschen. Gab es einfach nicht. Ich habe nie jemanden kennengelernt. Das ist erst ganz viel später passiert, dass ich tatsächlich die erste transsexuelle Person irgendwann mal kennengelernt habe. Also es ist erst, ich glaube, erst 7 oder 8 Jahre her oder so. Also es ist wirklich ganz spät gewesen, dass tatsächlich auch transsexuelle Menschen in mein Leben getreten sind, zum Beispiel. Und es war halt beziehungsmäßig für mich auch überhaupt nie ein Thema, dass jetzt durch mein bisexuelles Coming Out auf einmal Männer für mich auch als Beziehungspartner nicht mehr in Frage gekommen wären. Also das ist war nie für mich Thema. Und ja, so, aber ich habe das eben tatsächlich das ganze Spektrum erlebt. Ne? Also auch tatsächlich Leute, die sich von mir abgewendet haben oder die ich dann, nachdem mir klar wurde, dass die damit Probleme hatten, aus meinem Leben gestrichen habe. Also auch tatsächlich den Kontakt abgebrochen habe, weil das mir nicht gut tat.
Ja,
Und ich
verstehe.
da auf mich aufpassen musste. Ja, also gab es alles.
Ja, schade zu hören, dass es diese Vorurteile so dominant gibt. Ich hoffe mal, dass sich das jetzt auch ein bisschen ändert, aber wir können ja alle so ein paar Geschichten erzählen.
Ja, leider.
Ja, hast du denn dann in der Bi-Community neue Freundschaften gefunden oder hast du da recht, wie schnell hast du da Anschluss gefunden?
Ich habe da relativ gut Anschluss gefunden, einfach durch meine längere Bekanntschaft schon mit Frank. Wir hatten uns, ich weiß gar nicht, war es Joy Club oder Planet Romeo getroffen. Ich weiß es nicht mehr, wo wir uns zuerst gefunden hatten. Jedenfalls irgendwo haben wir uns da auf einem der Portale haben wir uns irgendwann mal gefunden und ausgetauscht und so weiter und waren uns ganz sympathisch. Und dann ergab sich das irgendwie immer weiter und er erzählte mir dann von Be and Friends und von dem Stammtisch und so weiter. Und auf dem Stammtisch habe ich dann eine ehemalige Klassenkameradin wieder getroffen, die ich 30 Jahre nicht gesehen hatte, nachdem wir uns nach der 6. Klasse durch verschiedene Schulwege aus den Augen verloren hatten. Auf einmal sprach sie mich dann an, sag mal, bist du Marco? Ich so, ja, Moment, deine Stimme kommt mir entfernt bekannt vor, aber du musst mir auf die Sprünge helfen. Und da haben wir uns dann tatsächlich nach 30 Jahren wiedergefunden.
Wow.
Das war schon sehr witzig. Also da habe ich auch überhaupt nicht mit gerechnet, aber das war wirklich sehr witzig.
Ja.
Und aber auch sonst bin ich in der bin ich dann tatsächlich in der B-Community sehr freundlich aufgenommen worden und es gab also sofort auch regen Austausch mit ein paar Leuten und so weiter. Und das Witzige ist, ich bin viel später zu der B-Community gekommen. Also ich hatte mein bisexuelles Coming Out, ich hatte dann auch eben verschiedene Kontakte und so weiter. Aber tatsächlich hat es über 10 Jahre gedauert, bis ich tatsächlich von meinem Coming Out tatsächlich mich in die B-Community hier
Okay.
eingefunden habe, weil einfach so viel zwischendurch in meinem Leben los war an anderen Fronten. Jobwechsel, Beziehungen, die begonnen und dann ein paar Jahre später in die Brüche gingen mit ganz viel Problemen und so weiter und allem Möglichen, dass einfach ganz lange ganz viele andere Themen in meinem Leben beherrschend waren, so, und dass ich mich um Bi-Aktivismus oder ähnliches oder überhaupt mal zum CSD gehen oder so gar nicht richtig kümmern konnte.
Verstehe.
Ne, das ist eben so, gerade wenn du als Behinderter hast du immer das Problem, du musst ja viele Sachen anders kompensieren und so weiter. Und da reicht dann auch häufig einfach auch die Kraft nicht über so viel auf einmal. Da waren halt dann ganz lange andere Themen beherrschend, bis ich dann tatsächlich mal den Kopf frei hatte und das Gefühl hatte, ich habe jetzt auch mal Bock, ein paar andere Bisexuelle kennenzulernen, mich mit denen auszutauschen.
Cool.
Ja, also mir sind vorher eigentlich gleich zwei Fragen in den Sinn gekommen, die so ein bisschen was dazu, ja, die ein bisschen was gemeinsam haben, aber vielleicht auch nicht so ganz. Also die erste Frage war so ein bisschen eine Verständnisfrage. Du hast jetzt viel erzählt davon, Sachen, die ich sehr spannend fand, was ich mir noch nie überlegt habe. Aber zum Beispiel ein Magazin auf Tonbandkassette, das macht natürlich total Sinn. Ich habe nur eben, wie gesagt, mit mir das nie überlegt. Und dann hast du gesagt, jetzt mit dem Internet und so weiter ist es einfacher, sich als Blinder irgendwie Informationen zu holen oder so. Und mich würde einfach mal interessieren, wie das überhaupt, wie das funktioniert. Weißt du, weil ich kann mir, also, dass man sich eine Webseite vorlesen kann, das kann ich mir vorstellen. Aber wie orientiert man sich dann da zum Beispiel mit Links und so weiter? Also, wie kannst du mir kurz erklären, wie das funktioniert?
Gern. Also das ist so, dass jeder Computer inzwischen einen sogenannten Screenreader mitbringt und auch jedes Smartphone, egal ob du jetzt ein Apple oder ein Android verwendest. Und die können Webseiteninhalte nicht nur vorlesen, sondern geben dir auch verschiedene Informationen wie zu Links, zu Überschriften, zu Grafiken, zu ausfüllbaren Formularfeldern und so weiter. Das heißt, die sagen dir, was ein Link ist, ne, kannst dann auch abfragen, wohin der führt, ne, also welche Webseite dann aufgerufen wird. Du kannst eben die Seite nicht nur sequenziell durchlesen, die du gerade aufgerufen hast, sondern tatsächlich auch ganz gezielt nach Links oder nach Überschriften oder ähnlichen Sachen suchen und dich dadurch als Blinder sehr schnell orientieren. Das lernt man entweder durch Selbststudium oder eben auch in Reha-Kursen oder in der Schule oder bei Schulungen und ähnlichen Sachen oder eben, wie gesagt, indem man selber sich damit auseinandersetzt und die Hilfe des Screenreaders liest und sich damit vertraut macht und so weiter. Ne, gerade wenn man selber technisch auch noch interessiert ist, hat man da ja auch einen gewissen Forscherdrang. So wird das eben umgesetzt. Ne? Das heißt, also der Screenreader sagt dann auch zum Beispiel, ne, Überschrift Ebene 1, Überschrift Ebene 2. Das heißt, man kommt auch eine Idee der Abstufung. Was ist eine Hauptüberschrift? Was ist eine Unterüberschrift bei Artikeln zum Beispiel? Und solche Sachen. Ne? Und da gibt es eben Sachen für Webseiten, da gibt es auch Sachen für PDFs, wobei PDFs immer ein bisschen schwieriger sind, weil das zugänglich machen ein bisschen aufwendiger ist. Gibt natürlich auch Sachen so für solche so Office-Anwendungen wie Word und Excel und ne, was man halt im beruflichen Umfeld so braucht und alles Mögliche. Also es ist eben nicht eine Sache, die nur für Webseiten gilt, sondern eben für alle möglichen Sachen. Und eben seit einigen, seit über 10 Jahren eben auch nicht nur am Computer, sondern auch am Handy. Gibt es natürlich auch für Social Media, Twitter, Facebook, Instagram, wobei Twitter und Facebook sicher die meist verbreitetsten sind. Instagram eben sehr fotolastig oder auch das neue TikTok sehr foto-videolastig. Eher weniger interessant sind, obwohl es auch da viele gibt. Gibt auch viele Blinde, die YouTube-Kanäle betreiben und selber mit Videos auch Sachen zeigen und so weiter. Also da gibt es tatsächlich auch im Social-Media-Bereich sehr viel und eben natürlich auch dadurch sehr viele Möglichkeiten, Reichweite zu bekommen, andere Leute zu finden und sich auszutauschen. Mhm. Früher passierte sowas hauptsächlich über Mailinglisten oder auch etwas weniger so über Webforen und inzwischen eben sehr viel über Social Media und natürlich über so Instant Messenger Dienste wie WhatsApp, Signal, Threema, was auch immer.
Ja.
Okay, cool.
Cool.
Ja, wusste ich nicht, dass das gibt. Ist immer spannend wieder was ich hier bei diesem Podcast lerne.
Also wenn du auf deinem Handy mal nach den Bedienungshilfen suchst und da unter bei Apple heißt es VoiceOver und bei Android heißt es TalkBack schaust, da wird dir erklärt, wie das für Blinde funktioniert. Ist auf jedem Handy seit über 10 Jahren vorhanden.
Wow, okay, cool. Schaue ich mir mal an, auf jeden Fall. Genau, und die andere Frage, die ich dir stellen wollte, weil eben wir jetzt hier ein bisschen so über diese, sag ich mal, intersektionale Diskriminierung mit Sehbehinderung und Bisexualität reden. Also was gibt es denn für Herausforderungen, die du erlebst, welche Bisexuelle ohne Sehbehinderung nicht erleben beispielsweise? Also du hast ja schon gesagt, dass das schwierig war mit der Information und so, als du jünger warst und dass jetzt eben besser wird. Das ist auch die Verbindung der beiden Fragen. Aber was gibt es da sonst noch so, wovon du uns erzählen kannst?
Also was auf jeden Fall auch immer ein bisschen so ein Problem war, für mich zumindest, das mögen andere anders empfinden, war tatsächlich, ohne jemanden zu kennen, zum Beispiel in einer Bar oder Kneipe oder ähnlichem, Kontakte zu anderen zu bekommen. Mhm. Also viele Sehende können das dann ja über Optik, ne? Die können sich angucken, die können sich auch über große Entfernungen finden mit den Augen und ähnliches. Und das fällt bei Blinden ja komplett weg. Das heißt, der erste Kontakt geht in der Regel übers gesprochene Wort. Mhm. Aber um da hinzukommen, muss man natürlich erstmal jemanden finden, mit dem man sprechen kann. Ne? Außer man ist jetzt gerade mit einer bediensteten Person, die einem Getränk oder was zu essen bringen soll, im Austausch. Ne? Also, aber ansonsten ist es ja, gerade wenn man alleine irgendwo ist und vielleicht sogar noch alleine an einem Tisch sitzt, setzt sich ja nur selten jemand einfach dazu.
Ja, das ist
wahr. Und was ich eben auch festgestellt habe, was sehr viel Hemmung bedeutet, ist natürlich das Ansprechen. Ne? Also wirklich, selbst wenn man als blinder Mensch jemand anderem gefällt, trauen sich viele nicht, einen anzusprechen. Mhm. Ne? Entweder kriegen sie erst gar nicht mit, das ist mir alles schon passiert, wir kriegen erst gar nicht mit, dass ich blind bin, gucken mich an, ich gucke nicht zurück, okay, hat kein Interesse, Thema durch. Mhm. Ne? Oder gucken mich an, sehen, oh Gott, der ist blind, was mache ich denn jetzt? Mhm. Ne? Wie kann ich den ansprechen? Darf ich den ansprechen? Wie spreche ich ihn an? Mhm. Dass das Ansprechen an sich auch so ganz normal ist, weil wir ja nur blind sind und nicht sonst irgendwie sprachliche Probleme haben in der Regel oder sonst was. Das ist ja, das machen sich viele erst gar nicht klar. Ne? Mhm. Also, und so. Also das ist schon, ich sag mal, je unverfänglicher, sprich Stammtisch oder so ähnlich, das Ganze abläuft, desto leichter ist es. Gerade wenn man aber wirklich auf Dating aus ist, habe ich die Erfahrung gemacht, es ist wesentlich einfacher, das Ganze online zu machen, über entsprechende Plattformen, da mit Leuten in Kontakt zu kommen. Da kann ich selber anhand meines Profils steuern, wie viel ich wann preisgebe. Ne, in meinem Joy-Profil zum Beispiel, das ich habe, steht ganz klar drin, dass ich blind bin, aber man muss den Profiltext dafür lesen. Mhm. Und die Bilder an sich, wenn man mich erstmal nur sieht, da ist es nicht sofort erkennbar, außer für jemanden, der einen Blick dafür hat. Der sieht es vielleicht an meinen Augen. Ne? Also ich fokussiere meine Augen nicht, das ist bei mir halt ein Merkmal. Das kann manchen Leuten auffallen, anderen, die da nicht so drauf achten, denen fällt es nicht auf. Und ich merke es dann immer daran, wenn Leute mir ungefragt irgendwelche Bilder schicken und davon ausgehen, dass ich diese dann kommentiere oder einfach unaufgefordert irgendwas zurückschicke, dann ist mir schon klar, okay, derjenige hat vielleicht die Bilder angeguckt, findet das vielleicht ganz nett, aber hat definitiv nicht in den Profiltext geschaut. Ja, das ist immer schon so ein bisschen so ein Kriterium, weil für mich tatsächlich das Attraktivste an einem Menschen am Anfang das geschriebene oder gesprochene Wort ist. Ne? Und erst dann kommt irgendwann alles andere. Und das ist eben tatsächlich ganz anders als bei im Grunde allen anderen Konstellationen, auch viele andere Behinderungen. Also Gehörlose gehen genauso nach der Optik wie Hörende. Und so weiter. Klar, wenn jetzt jemand im Rollstuhl sitzt, fällt das natürlich auch sofort auf, ähnlich wie ein Blindenstock. Es sind natürlich ganz andere Dinge, die dann da sind, aber die Person kann dann eben genauso zurückgucken und Interesse signalisieren. Und dann entscheidet sich eben, okay, stört den anderen der Rollstuhl oder nicht? Und gibt er auch gleich auf oder lässt er sich drauf ein oder ähnliches? Ne? Also das gibt es eben auch ganz viel. Und da habe ich tatsächlich eben festgestellt, wenn es tatsächlich mit jemandem nach einem Austausch über eine Online-Plattform zu einem Date kommt, dann kommt man da auch relativ weit, weil man dann schon eine gewisse Basis hat. Und wenn man sich dann persönlich trifft, ist das schon eine ganz andere Hausnummer. Es gibt natürlich auch Blinde, ich gehöre nicht dazu, weil mir das so ohnehin so nicht liegt, aber es gibt tatsächlich auch Blinde, die in Porno-Kinos gehen oder in Klappen, also sprich öffentliche Toiletten und wo sich dann zum Cruisen Leute treffen und so weiter. Oder sogar im Park soll es das geben. Habe ich auch schon von einigen Blinden gehört, ganz wenigen, dass die das machen und teilweise sogar erfolgreich. Aber meine Welt war es nie. Ich habe einmal ein Darkroom ausprobiert, habe es da 30 Sekunden ausgehalten, bin dann rausgelaufen, weil mir die ganze Atmosphäre sehr erdrückend vorkam und ich das überhaupt nicht mochte. Aber das ist eine persönliche Präferenz, ne? Das gibt also durchaus Leute, die das toll finden, also auch Blinde. Aber so in der Richtung ist das halt ganz unterschiedlich. Aber das ist tatsächlich ein großes Hemmnis. Also gerade so Veranstaltungen wie Tanzveranstaltungen, also Disco oder Bar oder so, wo man sich tatsächlich zum Kennenlernen trifft und nicht weil man ein gemeinsames Interesse hat und sich zum Stammtisch trifft oder sowas. Da ist es tatsächlich als Blinder ziemlich schwierig, Kontakte zu knüpfen.
Ja, das ist dann auch interessant, weil ganz oft sind ja so die Hauptbegegnungsräume der queeren Szene ja gerade diese Veranstaltung. Also gerade so die Party oder die Bar, wo es super laut ist oder und natürlich gibt es Stammtische und es gibt Speed-Dating und es gibt Treffen im Park, das gibt's alles, aber wenn ich jetzt über Berlin nachdenke, ist doch der Kern tatsächlich so die Party. Das natürlich. Ja, kann man schon sagen, dann ein Problem, wenn man inklusiv sein möchte, wenn das Angebot dann zu einseitig ist.
Also das ist tatsächlich so, ne, klar, für die meisten ist es tatsächlich dann, ne, also lockere Stimmung, man hat vielleicht auch was getrunken oder sowas schon und traut sich dann vielleicht auch mal mehr jemanden anzusprechen, als wenn man es im nüchternen Zustand tun würde. Ist ja alles auch okay und so, ne? Will man gar nicht drüber urteilen. Aber es ist eben auch so, dass diese Sachen gerade für Blinde ziemlich schwierig sind. Also ich persönlich finde mich in lauten Umgebungen sehr schlecht zurecht, weil alles wirklich zu einem großen Matsch zusammengemanscht wird, so akustisch. Ne? Also laute Musik, man muss sich anschreien, um sich überhaupt zu verständigen. Sehende haben dann immer noch den Vorteil, sie können dann im Zweifelsfall auch von den Lippen ablesen. Mir persönlich fällt es dann aber immer wahnsinnig schwer, überhaupt jemanden zu verstehen, geschweige denn eine Unterhaltung zu führen. Ne? Also es gibt ja Leute, die können sich auf solchen Partys unterhalten. Das kann ich überhaupt nicht, das konnte ich noch nie. Ne? Private Partys sind immer natürlich ein bisschen was anderes. Da kann man auch mal in einen ruhigeren Raum ausweichen. Stichwort, der kommunikativste Raum einer Party ist ja in der Regel die Küche. Ja, also da ist es dann noch was anderes, aber gerade so öffentliche Partys in irgendwelchen queeren Locations oder in Hamburg gerne auch mal so auf diesem Museumsschiff der Cap San Diego oder ähnliches. Also das sind Veranstaltungen, die ich tatsächlich meide, weil und eigentlich nie wahrnehme, weil ich weiß, dass da nichts in irgendeiner Richtung für mich passiert, außer ich bin eh mit Freunden da und wenn man mit Freunden irgendwo ist, dann datet man in der Regel ja doch eher selten jemand Fremdes. Passiert doch, glaube ich, wirklich seltener. Gerade wenn man mit Freunden unterwegs ist und das klar ist, man gehört zu einer Gruppe, dann gehört man zu der Gruppe und man muss schon aktiv dann tatsächlich jemanden sich suchen, mit dem oder der dann irgendwas passiert und das ist eben wieder das Problem als Blinder, wie nimmst du Kontakt zu jemandem auf, der nicht zur eigenen Gruppe gehört, ohne gucken zu können. Also das ist tatsächlich ziemlich schwierig. Und da habe ich auch in den letzten 30 Jahren, in denen ich mich so in diesen Räumen bewege, keine Patentlösung für gefunden für das Problem.
Ja.
Und das ist auch egal, in welcher Queer-Schiene man da guckt.
Ja. Eine Sache, die mir noch eingefallen ist, weil du jetzt schon so viel über Dating geredet hast und auch darüber, dass manche Leute sich vielleicht nicht trauen, dich anzusprechen oder nicht wissen, wie macht man das. Vielleicht haben sie irgendwelche Berührungsängste oder auch einfach Angst, was falsch zu machen. Vielleicht sind aber auch Vorurteile. Hast du denn für dich so eine Dating-Etikette, ganz persönlich? So, worauf achtest du beim Dating, dass es da ist oder nicht da ist? Oder ja, worauf sollten die Leute dann achten? Vielleicht so
Ja,
rumgefragt.
also ich sag mal, je unverkrampfter, desto besser. Also gerade wenn Leute anfangen, die Sprache zu verbiegen. Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe mir was im Fernsehen angeguckt, sage ich tatsächlich, weil ich es nicht sinnvoll finde, die Sprache zu verbiegen, nur weil ich zufällig nicht gucken kann, sondern weil ich es mir lediglich anhöre. Ne? Also aber es erleichtert eben die Kommunikation mit anderen und damit auch den Zugang zu einem selber, wenn man deren Sprache spricht. Also das habe ich ganz früh auch gemerkt, je unverkrampfter ich mit anderen Leuten umgehe, ne, und je eher ich ihnen die Unsicherheit nehme, indem ich einfach ihre Sprache benutze, desto leichter wird es für alle. Also das habe ich, es gibt dann natürlich Leute, die dann meinen, die Sprache besonders politisch korrekt sein zu müssen. Und ich sage dann immer, Leute, ich bin blind. Sagt jetzt bitte nicht sowas wie nicht sehend oder andersfähig oder so ein Scheiß. Entschuldigung, ich
Alles
wollte mich
gut.
darüber nicht aufregen, aber es gibt tatsächlich Leute, sehr bewegte Leute, sehr sozialpädagogisch überkandidelte Leute, die glauben, mit diesen Begriffen Menschen mit Behinderung einen Gefallen zu tun. Tut ihr nicht! Tut ihr tatsächlich nicht! Wir sind Menschen mit Behinderung. Wir haben eine Behinderung, die behindert uns jeden Tag. Dann nützt es nicht, das durch irgendwelche Begriffe wie andersfähig, andersfähig ist ein richtig schöner Scheißbegriff, zu kaschieren oder zu auszublenden. Meine Blindheit kann man nicht ausblenden, die ist ein Teil von mir. Die kann man nicht ausblenden, die kann man auch nicht wegdiskutieren. Oder wenn mir jemand sagt, ich nehme mich nicht als blinden Menschen wahr, ja, dann nimmst du einen großen Teil meiner Persönlichkeit nicht wahr. Das ist einfach so. Ne? Also, das sind so Sachen, das sind so absolute No-Gos. Wenn mir Menschen so kommen, weiß ich sofort, okay, die will ich nicht länger als unbedingt nötig in meinem Leben haben. Ganz
Verstehe,
einfach, weil die versuchen, ihr eigenes Gewissen dadurch zu beruhigen, indem sie meinen, mir was Gutes zu tun, indem sie einen Teil meiner Persönlichkeit oder meines Lebens oder meiner Lebensinhalte wegzudiskutieren. Je unverkrampfter und je natürlicher, desto besser. Ist einfach so.
Ja, diese Diskurse gibt es ja in vielen Bereichen. Es gibt ja auch Leute, die dann sagen, ich nehme jetzt Hautfarben nicht wahr, also aber in dem Sinne von, ich bemerke nicht, dass es Rassismus gibt, womit sie aber eigentlich den
Ja, und das ist
Betroffenen
eben
nicht
auch.
kein Gefallen tun, genau.
Genau, damit tun sie den Betroffenen keinen Gefallen, weil sie negieren, dass es Rassismus gibt. Den Rassismus gibt es und er muss benannt werden, wo er auftaucht, und er muss bekämpft werden, wo er auftaucht. Und da können wir uns auch gerade die von uns, die weiß und hier in Deutschland in der Mehrheit sind, auch nicht von freisprechen. Auch ich würde mich davon nie freisprechen, versehentlich Dinge zu tun, die jemand anderen an Menschen mit einer anderen Hautfarbe verletzen könnten. Ich versuche es tatsächlich auch meine Sprache dementsprechend anzupassen in bestimmten Bereichen, um Rücksicht zu nehmen. Ich frage aber auch nach, ist das in Ordnung? Ist dieser Begriff in Ordnung? Wie, ne, ich habe irgendwann mal gefragt, wie wollt ihr euch, ne, also ich habe jemand tatsächlich eine schwarze Person gefragt, ne, wie nennt ihr euch selber? Nennt ihr euch Schwarze? Nennt ihr euch Farbige? Wie soll ich euch nennen? Und er sagte, bitte nenn uns schwarz. Nenn uns nicht farbig. Farbig ist dieser Begriff, den sich viele Weiße gerne annehmen, um nicht schwarz sagen zu müssen. Und das an sich ist schon Rassismus. Und ne, und so weiter. Und das fand ich sehr wichtig. Und da hab ich dann auch gefragt, die einzigen Personen, die mir das beantworten können, sind die Personen, die es betrifft. Und das ist bei Behinderten genauso. Ne, du kannst nur wissen, wovon sich jemand diskriminiert, verletzt oder auch eben angenommen fühlt, indem du die Person selber fragst.
Ich habe zum Beispiel auch davon Aktivistinnen oft gelesen, die dann gesagt haben, diese ganzen Begriffe wie jetzt, anders, was weiß nicht mehr, was du gesagt hast, dass die eigentlich andersfähig, viel mehr die Nicht-Betroffenen irgendwie so ein gutes Gefühl geben oder eigentlich es für die weniger schwer machen, aber eigentlich geht es ja gar nicht um die oder da sollte es nicht gehen.
Und, richtig.
Ja, genau. Ja. Wir haben jetzt sehr viel über, wir haben schon auch über Internet geredet, aber wir haben auch sehr viel über Räume, Partys, Zugänge gesprochen. Aber Barrieren gibt es natürlich auch im Netz. Und was können wir dann als zum Beispiel Queere oder Bi-Community tun, um bei der Gestaltung von Webseiten, Online-Angeboten, Social-Media-Präsentationen und so weiter und so fort Barrieren abzubauen?
Da gibt es verschiedene Sachen. Mal so ein paar, ne? Je nachdem, welches Content-Management-System verwendet wird, zum Beispiel WordPress ist ja sehr gängig oder ähnliches, da ein Theme zu nehmen, das schon Barrierefreiheit integriert hat. Da gibt es bei WordPress in dem Theme-Verzeichnis zum Beispiel den Tag Accessibility Ready. Ne? Das ist ja meistens auf Englisch, solche Sachen. Dann eben tatsächlich zu schauen, dass man Dinge sowohl, wenn man jetzt Bilder hat, die mit entsprechenden Alternativtexten versieht, dass man eben weiß, was die Bilder zeigen und Textinformationen auch tatsächlich als Textinformationen hat. Zum Beispiel die Anfahrtsbeschreibung zu einer Location nicht nur als Google Map einbinden, sondern auch im Klartext zum Beispiel noch schreiben, A, die Adresse schon mal und B, auch vielleicht die Anfahrtsbeschreibung, ne, von wegen über mit dem Auto oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, die und die U-Bahn-Station oder die und die Bushaltestelle und so weiter. Und eben nicht sich nicht nur darauf verlassen, dass jeder, der die Seite besucht, mit einer Google Maps-Einbettung was anfangen kann. Auch alternative Zugänge sich vorzustellen, ne, sich auch durchaus vorzustellen, ne, kann jemand Google Maps vielleicht nicht nutzen aus irgendwelchen Gründen oder das nicht erfassen. Das ist zum Beispiel ein ganz, ganz wesentlicher Teil, den ich häufiger mal sehe, so auf irgendwelche Locations. Ich muss dann immer extra googeln, okay, wo ist denn die Adresse von dem und dem Dings so weiter. Und dann, wie komme ich denn da hin? Okay, ne, und so weiter. Und wenn dann eingebunden wird von wegen Anfahrt oder Wegbeschreibung oder da und da treffen wir uns, dann tatsächlich einen Absatz reinzuschreiben, befindet sich da und da, Adresse, dann eben auch Hinweise auf vielleicht öffentliche Verkehrsmittel oder die Anfahrt mit dem Auto, ist ja beides nicht unwichtig. Gerade wenn es um Sachen geht, die nicht zentral in irgendeiner Stadt liegen, sondern irgendwo außerhalb oder, ne, auf einem kleinen Dorf oder sowas. Gerade wenn es um irgendwelche Camps oder Wochenenden geht, die ja meistens in irgendwo außerhalb stattfinden. Mhm. Ne? Oder eben meinetwegen auch einen Link auf die Location, zum Beispiel Waldschlösschen. Dass man auch einen Link zu der jeweiligen Location dann hat, wo man dann selber nachgucken kann, wo das genau liegt. Gerade Erstlinge nicht unbedingt gleich wissen, wo was liegt. Und je leichter das dann tatsächlich zugänglich ist für immer mehr Menschen, desto besser. Das sind eigentlich so einige wichtige Punkte. Ne? Also wirklich, und gern auch Artikel, nicht nur als PDF, sondern auch in HTML-Form. Da Stichwort bisexuelles Journal, das ist eben auch noch so ein Punkt. Es gibt es zwar als PDF, es ist aber relativ schwer zu lesen immer noch. Aber PDFs sind eben auch sehr, sehr schwer, sehr aufwendig zugänglich zu machen. Ne, und wenn es das zum Beispiel auch tatsächlich die Artikel auch richtig als Online-Artikel abrufbar gibt, in der HTML-Form, in dem CMS eingepflegt, das wäre zum Beispiel auch noch eine super Erleichterung. Oder auch bei anderen Publikationen. Bei anderen Publikationen, ne? Und so weiter. Gerade das ist dann vielleicht vom Layout her ein bisschen anders, aber das ist dann einfach so. Das Web ist ja kein Print und dann hilft es aber noch mehr Leuten, das tatsächlich lesen zu können.
Ja, und wenn
die Informationen sind auffindbar.
Genau, und wenn das ja schon online verfügbar ist als PDF, dann wäre das ja nun ein weiterer Schritt, das dann auch als HTML-Text verfügbar
liegt zu machen. Liegt ja eh schon digital vor.
Ja, genau.
Ne? Meistens ja dann irgendwie in Word oder sowas vorgeschrieben oder sowas, ne? Und dann die tatsächlich nochmal zu nehmen, die Texte und ins richtige CMS einzupflegen, das geht ja eigentlich heute ziemlich unproblematisch.
Ja, wobei ich mich wundert, dass PDF da so ein Problem ist. Ich hätte eher gedacht, dass PDF will ja eigentlich so ein Programm sein, das mit allem, oder was man unabhängig von Betriebssystemen und so weiter abrufen kann.
Das ist so ein bisschen das Problem. Da kommen wir jetzt in die Historie von PDF. Und da war damals Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen ein Nachgedanke. Das ist erst sozusagen nachträglich ins PDF, in die PDF-Standards eingepflegt worden. Das ist eine Fehlentscheidung, die liegt 25 Jahre und mehr zurück und darunter leiden wir heute noch. Und das Hauptproblem ist, dass es sehr viele Tools gibt, die PDFs erstellen können, es aber wenige Tools gibt, die tatsächlich PDFs so erstellen können, dass die gut zugänglich sind.
Verstehe.
Also, und zwar, es gibt da einen Standard für, der ist inzwischen auch relativ modern und auch gut spezifiziert, aber die ganzen Tools implementieren das nicht, weil das die Implementierung in PDF selber sehr kompliziert ist. Und außer den teuren Tools von Adobe kaum ein anderes das kann. Also Microsoft kann das noch als Dokumente noch als barrierefreie PDFs speichern. LibreOffice kann es inzwischen auch, auch recht vernünftig sogar. Aber da muss man eben immer auch immer was den jeweiligen Programmen. Word hat dafür inzwischen sogar ein Tool, wo man das überprüfen kann, dass Grafiken Alternativtexte haben, dass Überschriftenhierarchien stimmen und alles Mögliche. Ja, das muss man eben tatsächlich auch einmal vorher machen, aber dass eben viele einfache Tools, die es gibt, auch die auch nichts kosten, die implementieren das nicht und insofern gibt es leider sehr viele PDFs, die immer noch nicht zugänglich sind. Und wenn man dann noch so weit kommt und auf PDFs stößt, die nur aus gescannten Grafiken bestehen, dann ist völlig der Ofen aus.
Vorhin hattest du auch, also du hast mehrmals Alternativtext angesprochen und ich war zum Beispiel auch mal in so einer Weiterbildung zur Online-Redakteurin, da war das natürlich auch ein Thema. Und dann frage ich mich ein bisschen so, was ist dir wichtig bei einem Alternativtext? Weil ich habe schon welche gelesen, die sehr ausführlich ein Bild beschrieben haben. Teilweise waren aber auch welche dabei, wenn du zum Beispiel sowas hast wie einen Aufruf geschrieben, aber als Bild, dass man dann jetzt nicht so groß auf das Design eingegangen ist oder dass da noch ein Logo dabei ist, sondern nur der Text. Ja, was findest du da richtige Lösung oder die gute Lösung?
Das kommt immer drauf an. Das ist eine Aussage, die du beim Thema Barrierefreiheit wirklich sehr häufig feststellen wirst. Wenn es tatsächlich darum geht, dass dieses Bild in der Hauptsache einen Aufruftext darstellt, dann ist es wichtig, den wiederzugeben und vielleicht eben noch, wenn da noch ein Logo bei ist, Initiative von so und so oder ähnliches. Ne? Dass man eben weiß, was ist die Quelle? Ne? Ist es jetzt ein Bild, das kommt von Biberlin oder von wem auch immer und da ist ein Text dann drauf, dass man dann eben in dem Alternativtext auch das eben drinstehen hat, ne? Aufruf von Biberlin und dann eben den Text tatsächlich als Klartext da drinstehen hat. Geht es darum, dass es ein Artikel ist, in dem, ich nehme ganz gerne mal so ein Beispiel aus der Taz, die haben wirklich immer gute Bildbeschreibungen. Da ging es um irgendeinen Beschluss der Bundesregierung und da gab es als Titelbild ein Bild von Frau Merkel, wie sie an einem Pult steht und den Beschluss verkündet hat.
Ja.
Und da war wirklich dann kurz drin zu beschrieben, ne? Frau Merkel steht an einem Pult, schaut ins Publikum oder irgendwas in der Richtung. Das heißt, man hat ein bisschen die Stimmung transportiert, wie sie da steht und tatsächlich diesen Beschluss verkündet. Man kann sich das also dann so ein bisschen vorstellen, wie der Artikel mit dem Bild angereichert wird. Es ist dann eben tatsächlich, da ist dann tatsächlich so dieses, es ist wichtig, dass das Bild Frau Merkel zeigt. Und es ist tatsächlich hilfreich, nicht wichtig, aber hilfreich eben für die Stimmung, dass sie tatsächlich an so einem Rednerpult steht in dem Moment, dass das Bild tatsächlich so eingefangen worden ist. Ne? Und kein Stockfoto von irgendeinem, was nur ihr Gesicht zeigt oder sowas, sondern dass sie tatsächlich, dass man weiß, okay, sie steht jetzt gerade meinetwegen in der Bundespressekonferenz oder im Bundestag und verkündet diesen Beschluss oder hält eine Rede oder ähnliches in der Richtung. Also das ist eben so eine Sache, das kommt wirklich immer drauf an. In diesem Fall, also ich nehme eben gerne die Bilder von der Taz, weil da Leute sitzen, im Moment jedenfalls, die sich wirklich da Gedanken drum machen, aber das so kurz und knackig rüberbringen, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss mich jetzt erst durch einen ewig langen Alternativtext wühlen, sondern ich kriege eine prägnante Beschreibung des Bildes und weiß, oh, okay, das ist das, was das Bild, was den Artikel sozusagen jetzt noch mit einleitet. Und dann kommt der Artikeltext. Ja, also es kommt wirklich immer darauf an. Und gerade wenn es jetzt darum geht, dass irgendwelche Screenshots von einem Social-Media-Kanal in einem anderen Social-Media-Kanal gepostet werden, ich sage jetzt nur mal Twitter-Screenshots in Facebook-Posts, da ist es dann tatsächlich wichtig, okay, bitte den Text in den Alternativtext des Bildes, weil die KI von Facebook selber nur erkennen würde, Screenshot eines Social-Media-Posts und manchmal ganz zufällig vielleicht sogar noch den Text als per Texterkennung richtig erkennt oder Teile des Textes richtig erkennt.
Das habe ich auch schon gesehen, dass es irgendwie einfach heißt, Alternativtext, ein Bild, das einen Text enthält. Das ist dann sehr, sehr, sehr unnütz für dich, ne? Das sagt dir dann gar nichts.
Ja. Da heißt es dann gleich, okay, das muss ich mir jetzt speichern, das muss ich mir jetzt selber mit Hilfe der App Seeing AI, ne, auch Artificial Intelligence von Microsoft, tatsächlich selber erkennen lassen, weil die eine KI drin haben, die Texte auf Bildern erkennt, ne, und so weiter. Das heißt, da muss ich dann tatsächlich das Bild speichern aus Facebook raus und in einer anderen App wieder aufrufen, um es dann erkennen zu lassen. Also ein bisschen sehr viel Aufwand dafür. Ja, und dann ist es manchmal nur irgendein blöder Gag, Entschuldigung, aber ist schon vorgekommen.
Schlechter Witz. Ja. Ja, aber ich habe tatsächlich da mal ein ganz praktisches Tool bekommen, also für alle, die auf Social Media Dinge posten und auch gerne mal so ein Bild in einer anderen Plattform posten, und zwar heißt es onlineocr.net. Und zwar kann man da, also wenn man jetzt zu faul ist, das abzutippen als sehende Person, kann man da das Bild uploaden, die Sprache auswählen, dann kriegt man den Text und dann hat man schon Material für den Alternativtext. Das habe ich dann zum Beispiel bei dem Aufruf, den ich erwähnt habe, gemacht, weil ich da auch Fehler vermeiden wollte. Und kann man sich als Social-Media-Person ja zum Beispiel vormerken, kann ich auch gern verlinken. Weiß nicht, Marc, ob du jetzt da auch noch einen Tipp oder ein Programm kennst, dass du uns empfehlen kann.
Es gibt tatsächlich noch welche, und zwar, wenn man Mac-User ist, kann man auch mit dem Automatisierungstool Keyboard Maestro, das kostet ein paar Euro, da kann man auch mithilfe der Clipboard-Funktion Texte aus Bildern erkennen, dass das Teil verbindet dann die Zwischenablage, in der sich ein Bild befindet, mit der Texterkennung, die Apple zur Verfügung stellt im Betriebssystem. Und so weiter. Das heißt, also da kann man das auch machen, wenn man das rein auf seinem Rechner tun möchte und nicht an irgendein Online-Tool geben möchte. Aber das ist eben das, was du sagtest. Onlineocr.net ist eben tatsächlich auch ein gutes Tool, um das, um solche Bilder zu erkennen. Und das ist tatsächlich wirklich sehr sinnvoll. Also es gibt durchaus einige Tools, die Texte in Bildern erkennen können. Gibt es auch teilweise von Microsoft, von Google selber, die haben auch ihre KIs, die sie auf Bilder loslassen inzwischen, um da Texte draus zu erkennen. Also gibt es inzwischen tatsächlich viele, und die Texterkennung ist inzwischen auch wirklich sehr gut. Also die erkennt vieles. Manchmal verhaut sie sich ein bisschen mit I und L und bestimmten Ligaturen, aber in der Regel sind die Ergebnisse wirklich sehr brauchbar.
Ja, ich war auch davon auf jeden Fall positiv überzeugt, als ich das dann mal genutzt habe. Da war eigentlich alles richtig. Ja, bis auf, dass das Programm mit dem B-Plus nicht so richtig zurechtgekommen ist, weil das so designt war. Aber das habe ich dann verbessert und dann ging das auch.
Gut, jetzt haben wir ja viel über online gesprochen und was man machen kann, um online oder auch sonst, sage ich mal, digital barriereärmer zu werden. Und das natürlich gerade jetzt in der Corona-Zeit auch sehr wichtig oder noch wichtiger als sonst. Jetzt wird es aber ja wieder Sommer und wir können hoffentlich auch wieder in der echten Welt Sachen machen. Und deswegen wollte ich fragen, also jetzt hatten wir eben dieses Online, und jetzt, was können wir denn im Allgemeinen, also auch offline als Community tun, um Barrieren für sehbehinderte und blinde Menschen abzubauen und inklusiver zu werden?
Ja, also das, was tatsächlich wichtig ist, was ich sagte, ist eben diese bei Veranstaltungen eben die Informationen, wie man da hinkommt, richtig zugänglich zu machen und dann auf der Veranstaltung selber vielleicht sowas anzubieten, gerade wenn es um eine Location geht, wie ein ein Camp oder eine, so ein Hotel oder sowas, dass man anbietet, einen Guide organisieren, dass man eben sagt, okay, wir haben hier auch blinde Teilnehmer, brauchst du eine Orientierung, sowas in der Richtung, dass man als Veranstalter tatsächlich dann gleich davon ausgeht, dass jemand vielleicht noch nicht dort gewesen ist und Hilfe brauchen könnte, weil man als Veranstalter eben auch eher noch weiß, was einen Mitteilnehmer mit demselben Interesse, sprich wie und so weiter, interessieren könnte, als dass die normalen Hotelangestellten, außer man ist jetzt natürlich in so einer queeren Location wie dem Waldschlösschen. Also gerade wenn es um normale Hotels geht und so weiter, weiß man als Veranstalter ja doch besser, was die anderen Veranstaltungsteilnehmer brauchen könnten, als die normalen Hotelangestellten, die vielleicht nicht bi sind. Da muss man ja leider davon ausgehen, dass die meisten es nicht sind. So. und so weiter. Also das ist immer so eine Sache, die ich sehr hilfreich finde. Ne? Wo findet was statt? Und dann aber auch wieder tatsächlich so Dinge wie Veranstaltungskalender. Nicht nur in Druckformat auszulegen oder andere Informationen nicht nur als Druck auszulegen oder zu verteilen, sondern eben auch vorher anzubieten, denjenigen, die als Blinde teilnehmen, das digital zur Verfügung zu stellen. Ich komme immer wieder aufs Digitale zurück, weil das die für uns einfachste und auch für euch als Veranstalter einfachste Möglichkeit ist, weil viele Sachen schon digital vorliegen, sie werden designt, sie werden ein bisschen layoutet und in dem Moment liegen sie digital vor, das heißt, die Informationen sind schon da. Ne, die werden ja nicht erst von Hand geschrieben oder so. Ne? Also außer mal ganz ausnahmsweise und dann, das sind dann so wirklich quasi minutenaktuelle Sachen oder so. Ne? Und auch immer anbieten, sowas wie eine WhatsApp-Gruppe oder welcher Messenger eben bevorzugt wird für diese Veranstaltung oder ähnliches, wo man sich dann eben auch austauschen kann und wo man daran teilnehmen kann, wo man sowas dann eben auch reinposten kann, hier von wegen am schwarzen Brett Hinweis darauf, das und das, da hat sich der Raum geändert oder so. Und in dem Moment, wo man das dann eben auch in die Gruppe postet, wissen es alle, auch die Blinden. Ne? Und müssen nicht erst zufällig entweder das erfahren, weil sie dann vor der falschen Tür stehen, weil sie eben den Aushang an der Pinnwand oder so nicht gesehen haben, sondern es wissen dann gleich alle. Ne? Also je digitaler, desto besser. Auch bei Veranstaltungen, bei denen man sich live trifft. Also das Wichtigste ist tatsächlich dabei immer der Informationsfluss und nie davon ausgehen, der oder die wird das schon mitkriegen. Weil im Zweifelsfall eben nicht, weil jeder vom anderen denkt, er wird es dem Blinden schon erzählen. Außer, und wenn man nicht proaktiv selber danach fragt, weil man sich vielleicht gar nicht dessen bewusst ist, dass es irgendwie eine Pinnwand gibt, an der sich eventuell irgendwas ändern könnte, dann geht die Information eben tatsächlich verloren, weil jeder sich auf den anderen verlässt und im Zweifelsfall niemand was macht.
Ich glaube, im Queer-Bereich ist das ja auch ganz wichtig, was du ja eingangs angesprochen hast. Nicht alle sind schon out and proud oder möchten dann eine queere Person ihres Vertrauens fragen, sag mal, ist da diese Veranstaltung? Und sind dann, möchten das lieber alleine die Info bekommen. Und allein dafür ist es schon mal wichtig.
Ja. Ja, also es ist schon auch immer noch so, dass also jetzt hier in Hamburg beim Jungfernstieg ist es kein Problem, wenn man da aus dem U-Bahnhof rauskommt, landet man ja sofort auf dem Straßenfest. Aber als es zum Beispiel vor ein paar Jahren oder vor etlichen Jahren unten am Hafen war, da musste man sich tatsächlich durchfragen. Da musste man sich also tatsächlich jemand wildfremdem auf der Straße outen und sagen, ich will da zum Straßenfest des CSD. In Hamburg ist das zum Glück jetzt nicht so das Problem, meistens. Aber ich sag mal, wenn man jetzt wirklich das Pech hat, die Falschen fragt, Leute, die tatsächlich da ein Problem mit haben, kriegt man statt einer Antwort vielleicht eins aufs Maul. Und ne, ohne sehen zu können, dass man eventuell in so einer Gefahr schwebt. Das ist schon so eine Sache. Ne? Also das und eben auch tatsächlich als Ansprechpartner da zu sein, gerade auch wenn es Hotels sind, in denen mehrere Veranstaltungen sind und so weiter oder ähnliches, wo man eine Tagung hat oder sowas, wo eben auch andere Tagungen stattfinden. Nie davon ausgehen, dass jeder schon soweit geoutet ist und und sich traut, jeden X-beliebigen zu fragen. Das ist tatsächlich so. Also ich habe da kein Problem mit, aber es gibt tatsächlich Leute, und es gab auch eine Zeit, da hätte ich da ein massives Problem mit gehabt, so zu fragen, weil ich mir eben selbst noch nicht sicher war oder mich noch nicht getraut hätte, weil ich das Selbstbewusstsein noch nicht hatte und so weiter. Ne? Also das sind tatsächlich so Sachen. Je mehr Kommunikation und je mehr Ansprechpartner man hat, desto sicherer fühlt man sich als Blinder. Man muss eh immer viel mehr Leute fragen zu allem und jedem, einfach weil viele Gegebenheiten einfach nicht so sind, dass man sich als Blinder sofort zurechtfindet. Ne? Also auch sowas wie an Türen angebrachte Schilder für Raumnummern gibt es nur ganz selten in Blindenschrift. In Hotels auch selber und so weiter, ne? Und so weiter. Das heißt, also auch da muss man immer mindestens wissen, in welchem Zimmer oder in welchem Raum irgendwas stattfindet und Leute dann fragen. Und dann, ja, je besser das ist, wenn man tatsächlich einen Ansprechpartner hat, desto einfacher wird auch der Einstieg für Leute erleichtert, die das erste Mal dabei sind und vielleicht sich noch unsicher sind oder sich gerade selbst finden und so weiter. Also das nicht zu unterschätzen.
Weil du jetzt auch so viel nochmal über Digitalisierung und digitale Medien gesprochen hast, würde ich da auch nochmal ganz kurz einen Schlenker zurück machen. Und zwar gibt es ja gerade beim Gendern immer sehr verschiedene Meinungen, was jetzt die barriereärmste Variante ist. Also man kann ja mit Sternchen, Doppelpunkt, Unterstrich und so weiter gendern. Und da schnapp ich zum Beispiel mal wieder auf, dass Leute aufgrund von Barrierefreiheit Doppelpunkt bevorzugen. Hab aber auch schon Gegenstimmen gehört, die meinten, na, so viel besser ist das nicht oder nimmt doch einfach Unterstrich. Also hast du da eine Präferenz oder gibt es überhaupt eine einheitliche Lösung?
Nein, die gibt es leider nicht bisher. Und zwar hängt es damit zusammen, diese Screenreader bestehen immer aus mehreren Komponenten. Das ist einmal die Software, die tatsächlich die Auswertung macht, die Informationen bereitstellt. Und dann eine andere Software, die sich darauf spezialisiert, diese Informationen dann in künstliche Sprache umzuwandeln. Künstliche Sprache kennt eigentlich inzwischen jeder, der Siri oder Alexa oder Google Assistant fragt und eine Antwort bekommt, interagiert mit einer künstlichen Sprachausgabe. Und so ähnliche Systeme kommen auch bei Screenreadern zum Einsatz, sind so gestrickt, dass sie eben sehr viel Informationen wiedergeben können, aber sie sind eben auch darauf ausgelegt, zum Beispiel Programmierern Informationen zugänglich zu machen. Das heißt, so bestimmte Satzzeichen wie Unterstriche, Sternchen oder bei manchen eben auch Doppelpunkte werden immer mitgelesen. Und dann gibt es eben auch noch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten in diesen Screenreadern, wie viele Satzzeichen gesprochen werden, ob nur einige oder viele oder alle und ähnliches. Und dann gibt es da dann auch verschiedene Systeme, die Sachen unterschiedlich behandeln. Es gibt welche, die Doppelpunkte immer mitsprechen, obwohl sie es vielleicht manchmal gar nicht sollten, oder Sternchen. Manche sagen einen Unterstrich, manche sagen Unterstreichungsstrich. Jede Silbe mehr bedeutet immer wieder vergebene Zeit. Ne? Also wenn ich jetzt höre, eine User Unterstreichungsstrich innen, wenn ich das dreimal höre, bin ich so genervt, dass ich den Text aufhöre zu lesen. Ist einfach so. Ich persönlich fand die Zeit des zugegeben nicht richtig inklusiven Binnen-Is sehr schön, weil dann die UserInnen einfach sehr flüssig immer noch von der Sprachausgabe kamen. Es war halt ein kleiner Absatz drin, so als wäre ein neues Wort anfängt. Ich weiß aber, dass das Binnen-I von vielen sehr kritisch gesehen wird, weil es eben nicht alle Non-Binaries einschließt. Und die Systeme, die ich verwende, da ist der Doppelpunkt das kleinste Übel, weil er nicht so oft mitgesprochen wird und nur einen kleinen Absatz macht. Ich weiß aber, dass es bei anderen Systemen gibt, wo der Doppelpunkt halt auch immer mitgesprochen wird und dann hört man eben immer User Doppelpunkt innen und so weiter. Und ein ganz anderes Problem, das jetzt nicht besonders speziell die Blinden betrifft, sondern zum Beispiel Leute mit Autismus, bestimmte Leute mit der Autismus-Spektrum-Störung. Da habe ich jetzt schon mehrfach gehört, dass es sie beim Lesen mit den Augen tatsächlich rausbringt, Gendersternchen oder Unterstriche oder ähnliches. Und dass es Leute gibt, die das kognitiv dann einfach nicht hinbringen, so einen Text zu Ende zu lesen, weil jedes Mal, wenn ein gegendertes Wort kommt, sie ins Stolpern geraten, richtig gehend ins Stolpern geraten. Und wenn man irgendwie fünfmal beim Laufen ins Stolpern gerät und hinfällt, überlegt man sich auch, gehe ich diesen Weg jetzt weiter oder nicht? Ne? Also das ist im Grunde nicht wirklich viel anders. Und es ist leider bisher keine, sage ich mal, disziplinübergreifende Lösung vorhanden, die Gendern so ermöglicht, dass niemand es als Barriere empfindet. Ist leider so.
Ja. Ja, also was immer schön ist, wenn das Wort das hergibt, dann eine Variante zu schreiben wie Studierende anstatt StudentInnen. Aber nicht jedes Wort funktioniert so. Aber also manchmal, wenn man so ein bisschen kreativ schreibt, findet man da Alternativen, aber ja, manchmal halt auch nicht. Und beim Doppelpunkt zum Beispiel, ich fand die Idee, einen Doppelpunkt zu nehmen, erstmal ganz cool, bis ich dann zum Beispiel auch gelesen habe, dass wohl einige, weil das eben zwei Punkte sind, wohl dadurch im Gegenteil sogar die Binarität verstärken wollen, dass es von irgendwelchen, weiß ich nicht, christlichen Gruppen kam. Das hat mich dann doch sehr gewundert. Deswegen war ich dann verunsichert, okay, ist jetzt Doppelpunkt.
Höre ich jetzt zum ersten Mal. Also das höre ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Das
habe ich auch noch nie gehört, ja. Ich bevorzuge auch den Doppelpunkt eigentlich bis jetzt. Aber vielleicht muss ich das jetzt überdenken.
Also wenn die Taz einen Doppelpunkt benutzt, bin ich sicher, dass sie das nicht so meinen. aber weiß ich, bei einer christlich-konservativen Gruppe, die noch nie vorher gegendert hat, die jetzt plötzlich Doppelpunkt benutzt, vielleicht ein bisschen kritisch drauf gucken oder nachfragen, weiß ich nicht. Das könnte man dann vielleicht dann machen.
Ja. Ich lese selten christlich-konservative Texte. Aber das ist ein guter Tipp, falls ich das mal machen sollte.
Gibt es ja auch nur selten wirklich große Schnittmengen zwischen queeren Themen und christlich-konservativen.
Ja, ich krieg dann, wenn dann, den Verriss mit in meiner queeren Bubble, aber nicht das Original.
Ja, genau.
Okay, ich habe auch gar nicht mehr so viel, was ich fragen würde. Also, aber eine Frage, die mir sehr wichtig ist, ist, eine Sache ist es natürlich, Barrieren abzubauen, das ist wichtig, aber darüber hinaus, was kann man tun, um Solidarität mit blinden und sehbehinderten Menschen zu zeigen und auch sich mit euren Kämpfen zu solidarisieren?
Andere darauf hinweisen, wenn dir auffällt, dass irgendjemand etwas schreibt, wo Alternativen fehlen, die wie zum Beispiel Alternativtexte oder alternative Angaben zu bestimmten Locations oder ähnliches, wenn du merkst, dass jemand auch zum Beispiel aus demselben redaktionellen Umfeld oder so weiter, dass, wenn da was fehlt, dass du darauf hinweist, dass du einfach immer so die Sensibilität schärfst. Das ist, denke ich mal, immer das Wichtigste. Einfach andere darauf hinweisen, freundlich darauf hinweisen, von wegen, wenn du das und das so machst, dann bedeutet das, dass Blinde das nicht erfassen können. Oder ne, wenn du jetzt einen Podcast hast ohne Transkript, dass Menschen, die gehörlos sind, das nicht finden oder auch Informationen für Suchmaschinen nicht verfügbar sind und ähnliches. Oder Videos mit fehlenden Untertiteln oder Videos, die kaum irgendwelche Informationen haben, dass die keine Audiodeskription haben, dass man als Blinder nicht weiß, was dabei passiert gerade und ähnliches. Oder zumindest im Text vielleicht die Beschreibung mit reinschreibt, was das Video zeigt. Die Möglichkeit gibt es ja auch. Einfach die Sensibilität schärfen, dass immer mehr Leuten bewusst wird, dass es Menschen gibt, die Medien nicht so wahrnehmen wie sie selber. Das ist, denke ich mal, das Wichtigste, was man tun kann, um einfach den, ja, tatsächlich, ich sage es jetzt ganz bewusst, den Blick zu schärfen und so weiter. Also tatsächlich, auch ich lerne als Blinder immer noch natürlich dazu, was für Menschen zum Beispiel im Rollstuhl oder ähnlich oder mit bestimmten kognitiven Einschränkungen wie ADHS oder so weiter, was für die eine Barriere darstellt. Und das sind Sachen, die mir teilweise nicht bewusst sind. Und ich freue mich dann immer drüber, wenn ich es lerne. Und wenn es mir bei jemand anderem auffällt, weise ich dann auch darauf hin. Eine starke Animation kann zum Beispiel zu epileptischen Anfällen führen und ähnliches. Und solchen Sachen. Also das sind halt einfach so Sachen, da einfach andere drauf, freundlich drauf aufmerksam machen. Das Wichtigste ist eben immer freundlich sein und immer die besten Absichten voraussetzen und nicht unterstellen, dass die andere Person das mit Absicht macht und mit Absicht eine Barriere drauf aufbaut. Das ist in der Regel nicht der Fall, sondern es ist wirklich unbeabsichtigt und einfach das Unwissen und weil man damit nie konfrontiert war bisher, mit Menschen mit Behinderungen wenig Berührungspunkte hatte und ähnliches. Ja. Ne? Und einfach da immer mal den darauf hinzuweisen und Awareness zu schaffen. Das ist, denke ich mal, der größte
Ja.
Beitrag, den man leisten
Ja, das
kann.
auf jeden Fall. Ich denke mal auch, also oft ist es die Unwissenheit, manchmal sind es auch fehlende Ressourcen. Ich überlege gerade, eigentlich wäre es schön, wenn wir auch zum Beispiel bei Be Berlin irgendwie so einen Kompetenzbereich hätten für Barrierefreiheit und dahingehend nochmal die Webseite überarbeiten würden und so weiter und so fort. Gerade wenn man so ehrenamtlich ist, sind leider solche wichtigen Sachen dann oft die, weil im Verein zum Beispiel keiner betroffen ist, dann hinten runterfallen. Und da müssen wir natürlich auch irgendwie gucken, dass das eben nicht passiert. Und wenn der Verein wächst, wachsen vielleicht auch unsere Ressourcen, dann können wir sowas bisschen besser auf dem Schirm behalten, ja.
Ja, ne, also das ist natürlich klar, und das würde ich auch gerade bei ehrenamtlichen Sachen niemandem zum Vorwurf machen. Anders ist es bei irgendwelchen staatlichen Geschichten, die sind gesetzlich verpflichtet, denen würde ich das zum Vorwurf machen. Und da würde ich auch auf eine ganz andere Weise darauf hinweisen und so weiter. Also das sind eben so diese Punkte, ne, wirklich auch in welchem Kontext ist es, ne? Und gerade bei ehrenamtlichen Sachen, gerade wenn da nicht selbst Betroffene oder Leute, die es im familiären oder Freundeskreis haben, so Menschen mit Behinderungen, und da einfach dadurch schon einen geschärfteren Blick haben und so weiter. Das, ne, das sind so die Punkte, ne? Wenn jemand selber Menschen mit Behinderungen im Umfeld hat, im direkten Umfeld und damit täglich zu tun hat. Also ich glaube, meine ganze Verwandtschaft, die mich halt von Kindbeinen kennt, und auch meine Schwester, die ist auch blind, von vielen Kindesbeinen kennt, meine ganzen Cousins, Cousinen und so weiter. Bei denen ist das selbstverständlich, dass ich, ne, immer irgendwie geführt werde. Dass ich kann jeden von denen fragen, ne, wo geht's denn hier zur Toilette oder so, wenn wir in irgendeiner Gaststätte sind und weil irgendeine Familienfeier ist oder so. Das ist völlig banale, ne? Also da ist niemand irritiert und da ist niemand irgendwie verunsichert oder so, weil die das wirklich alle von Kindesbeinen kennen. Ne? Aber und die haben dann auch bei anderen Menschen überhaupt keine Berührungsängste dabei. Ne? Also das ist einfach auch so. Ne? Einfach weil die das von mir und so weiter aus der Familie eben kennen. Ne? Aber das ist eben immer noch ein großer Unterschied. Und gerade wenn es niemanden gibt in einem Verein wie bei Die Berlin oder so, dann müsst ihr euch das Wissen entweder wirklich aktiv aneignen und Leute fragen, die damit Erfahrung haben. Oder es sich euch selber aneignen. Oder wenn ihr dann das Glück habt, dass jemand dazukommt, der oder die entsprechende Kompetenzen in solchen Bereichen besitzt, dass die dann tatsächlich auch das ein bisschen übernimmt. Ne? Ich kenne das aus eigener Erfahrung auch. Ich bin schon mehrfach in solchen Vereinen gewesen, wo es dann eigentlich um ganz andere Interessen ging. Von wegen, oh, du bist blind. Kannst du mal da und da gucken, wo wir uns da noch verbessern können? Und schon ist man selber wieder im Barrierefreiheitsthema drin. Also das geht eben dann, gerade wenn man auch Ahnung hat, ganz schnell. Das kenne ich eben da sehr gut.
Ja, dann ich bin mit meinem Fragenkatalog durch. Ich weiß nicht, ob Chris vielleicht noch was auf dem Herzen hat.
Nee, ich bin happy. Ich habe ganz viel gelernt heute, wieder mal, wie immer bei diesem Podcast. Das ist ja das Schöne, habe ich ja auch schon gesagt, dass das ist etwas vom Coolsten an der ganzen Geschichte.
Genau, nee,
Ja.
dann auf jeden Fall vielen Dank, Marco, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen zum 6. Juni. Und
Sehr, sehr gerne.
ja, schön, dass du da warst. Und ein kleines Shoutout noch an Kabuki und Dana, die diese Idee überhaupt hatten, wodurch das dann so spontan zustande gekommen ist. Vielen Dank dafür. Ja, dann, wenn Marco nicht noch ein Schlusswort hat, können wir auch gern zum Ende kommen.
Ich glaube nicht.
Ja, dann von mir auch noch ein herzliches
Ja, vielen
Dankeschön.
Dank fürs Zuhören. Schalte doch gern wieder ein bei der nächsten Folge. Großes Bild.